Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Ich bin Henrik Stamm von der Firma Edelmann und einer der Podcast-Hosts von dem Kommunikationscafé, dem Podcast der GPRA Young Professionals. Und heute habe ich einen spannenden Gast da, und zwar Saskia Albrecht. Sie ist seit fast 13 Jahren in der Kommunikationsabteilung bei Transnet BW. Und mittlerweile ist sie Abteilungsleiterin Projektkommunikation und damit verantwortlich für die Kommunikation rund um den Bau der Südlink-Trasse, die aus zwei HGÜ-Leitungen besteht. Südlink gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte der Energiewende in Deutschland, und aus kommunikativer Sicht ist es ein gutes Beispiel, wie aus Protest durch frühe Beteiligung, transparente Kommunikation und auch lokale Präsenz Akzeptanz entstehen kann. Ein intensiver Dialog mit betroffenen Gruppen und auch eine transparente Herangehensweise an die Konsequenzen des Baus dieser Trasse waren Kernelemente der Kommunikationsstrategie, über die wir jetzt gerne mehr erfahren möchten. Liebe Saskia, schön, dass du da bist.
Hallo Henrik.
Ich habe jetzt die Südlink als eine Trasse aus zwei HGÜ-Leitungen beschrieben in dieser kurzen Einleitung. Vielleicht kannst du mal kurz anreißen, was bedeutet das, was macht die Trasse und warum gibt es sie?
Okay, bevor ich detailliert zu Südlink was sage, lass mich kurz beschreiben, was macht eigentlich die Transnet BW dabei und was ist eigentlich unsere Rolle. Wir sind einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Wir betreiben das Höchstspannungsnetz in Baden-Württemberg, also die Stromautobahnen. Unsere Aufgabe ist auch, das Netz fit zu machen für die Zukunft. Und Südlink spielt dabei eine zentrale Aufgabe, weil es eben den erneuerbaren Strom aus dem Norden in die Industriezentren in den Süden bringt. Was ist das Besondere an Südlink? Es ist ein bundesländerübergreifendes Netzausbauvorhaben. Es besteht aus zwei Verbindungen, die im Bundesbedarfsplangesetz 2013 vom Bundesgesetzgeber auch als energiewirtschaftlich notwendig ausgewiesen worden. Mit 2 Gigawatt Transportkapazität verbindet es eben die erneuerbaren Energien aus dem Norden Deutschlands, Schleswig-Holstein, mit den Verbrauchszentren in Bayern und in Baden-Württemberg. Wir haben 2 Endpunkte. Im Süden und jeweils 2 Anfangspunkte im Norden. Und Südlink quert auf einer Länge von 700 Kilometern ungefähr 6 Bundesländer und ganz, ganz viele Kommunen entlang des Leitungsverlaufs und damit einfach eine Riesenaufgabe und eine Riesenherausforderung, um letztlich eben den Netzausbau gelingen zu lassen und auch eben die erneuerbaren Energien ins Netz zu integrieren.
Jetzt erinnere ich mich noch, da war ich noch in der Schule, da wurde zum ersten Mal über irgendwie Südlink gesprochen, und ich weiß noch, dass das von Anfang an ja ein Projekt war, was nicht so ganz geräuschlos geplant wurde, sondern da gab es ja natürlich, weil du hast ja schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Leute betroffen vom Ausbau. Da gab es ja auch immer schon mal Streit, kann man glaube ich sagen. Jetzt hast du es in dem Artikel im PR-Magazin als ein Beispiel erfolgreicher Infrastrukturkommunikation beschrieben. Woran misst du diesen Erfolg? Inwiefern sagst du, ist es gelungen, hier erfolgreich zu kommunizieren?
Die Konflikte, die du gerade angesprochen hast im Zusammenhang mit Südlink, sind auch darauf zurückzuführen, dass Südlink auch ein gutes Beispiel ist, was auch politische Entscheidungen für Auswirkungen auf ein Netzausbauprojekt haben. Südlink war 2013 als Freileitung geplant. Wir hatten dann 2014 gemeinsam mit unserem Projektpartner TenneT die Kommunikation als Freileitungsprojekt gestartet. Parallel dazu ganz, ganz viele andere Netzausbauprojekte auch als Freileitung und haben gemerkt, dass die Notwendigkeit des Netzausbaus noch nicht bei der Bevölkerung angekommen ist. Und wir hatten erhebliche Proteste und Konflikte in den Regionen als Freileitungsprojekt. Die Politik hat dann 2015 das Gesetz novelliert und Südlink als Erdkabelprojekt in das Bundesgesetz ausgewiesen. Wir mussten ja komplett neu planen von Freileitung Richtung Erdkabel, um auch die Kommunikation ein Stück weit uns nochmal genauer anzuschauen, vielleicht Kommunikationsformate zu wählen, die ja vielleicht auch weg von großen Hallen hin zu kleiner strukturierten Veranstaltungen, um auch die Auswirkungen und die Möglichkeiten der Beteiligung im Verfahren auch in die Öffentlichkeit mehr und transparenter kommunizieren zu können. Aber auch mit der Entscheidung pro Erdkabel gab es auch eine komplett neue Betroffenheit der Stakeholdergruppen, die eben letztlich von Südlink direkt betroffen sind. Das waren bei der Freileitung, haben sich vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen, gegen den Neubau aufgelehnt. Jetzt bei einem Erdkabelprojekt ist es vor allen Dingen die Landwirtschaft, die mit ihren Flächen betroffen ist. Und insofern haben wir auch da uns die Kommunikationsformate nochmal angeschaut. Wie erreichen wir diese Zielgruppe? Wie können wir hier auch die Projektplanung gut begleiten, um auch die Belange der Landwirtschaft mit einbringen zu können? Was der Erfolg betrifft, wir haben im Prinzip einfach dafür gesorgt, dass wir von Anfang an in die Regionen, in die 6 Bundesländer gehen, haben erklärt, was ist überhaupt der Netzausbau? Was machen dabei Transnet, BW und TenneT? Was bedeutet SüdLink als ein Erdkabelprojekt? Und haben im Prinzip erstmal am Anfang sehr, sehr viel Kommunikation, Information geleistet, um die Menschen einfach damit vertraut zu machen. Was heißt denn das, wenn so ein Erdkabelprojekt bei Ihnen in der Region realisiert wird? Und haben die Besucher unserer Veranstaltung aufgerufen, sich an der Planung zu beteiligen. Das war bei den Veranstaltungen möglich, aber auch über unser Online-Beteiligungstool, das sogenannte WebGIS, wo man die Planungen im Prinzip vom heimischen PC aus sich anschauen konnte. Man konnte dort Hinweise, regionale Hinweise in die Planung eingeben und das alles noch bevor wir mit dem formellen Genehmigungsverfahren gestartet sind. Und allein in dieser frühen Phase, in diesen 40 Veranstaltungen, die wir innerhalb von 3 Monaten gemacht haben, sind ca. 6.000 Hinweise an uns herangetragen worden. Und die haben wir uns auch alle angeschaut, haben die ausgewertet, haben die im Prinzip noch vor Beginn der formellen Phase geschaut, ob es Änderungsnotwendigkeiten an unseren ersten Vorschlägen, an unseren ersten Planungen gibt und haben auch an 28 Stellen dann die Änderungen vorgenommen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du hast ja nochmal vorhin eingeordnet, dass durch die Entscheidung für die Verlegung als Erdkabel und gegen die Freileitung sich die Zielgruppe so ein bisschen geändert hat. Also die Landwirtschaft ist am ehesten betroffen. Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Salopp gesagt, für den normalen Bürger, die normale Bürgerin, ist es so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, weil ich sehe die Freileitung ja nicht mehr, wenn sie unter der Erde liegt. Wie laufen diese verschiedenen Treffen oder Angebote vor Ort ab? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Das mietet ihr euch in einen Gasthof ein und ladet lokale Landwirte ein, ihre Sorgen zu teilen und ihr sagt, wir schauen mal, was wir machen können? Oder wie sieht das konkret aus?
2016 haben wir die Erdkabelkorridorvorschläge im Herbst 2016 das erste Mal bekannt gemacht und haben für jede Stakeholdergruppe individuelle Informations- und Kommunikationsangebote sozusagen vorbereitet. Wir haben erstmal die kommunalen Mandratsträger vorab eingeladen, um sie mit den Planungen vertraut zu machen, um sie sprachfähig zu machen gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern, gegenüber ihren Landwirten. Das haben wir quasi vorgeschaltet, bevor wir mit den öffentlichen Veranstaltungen losgegangen sind. Wir haben dann eben diese ca. 40 Angebote gemacht in den Regionen. Dafür haben wir uns in Gasthäusern, in Gemeindeseelen, in Turnhallen in den Regionen sozusagen eingemietet und haben den Bürgerinnen und Bürgern, den Landwirten die Möglichkeit gegeben, uns am Abend, am Nachmittag zu besuchen. Da hatte man ungefähr 4-5 Stunden Zeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und für die Landwirtschaft haben wir auch besondere landwirtschaftliche Angebote gemacht, um einfach auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einfach auch einzugehen. Die müssen teilweise die Ernte ausfahren, je nachdem, welcher Jahreszeit man mit dieser Zielgruppe ins Gespräch kommen will, muss man auch deren Arbeitszeiten im Blick haben. Und das ist jeweils im Frühjahr oder im Herbst, im Sommer eben anders. Dann ist es besser, wenn man vielleicht sehr spät am Abend Informationsangebote anbietet. Und wir haben natürlich auch die Landwirtschaftsverbände gesondert angesprochen, weil uns bewusst war, dass viele Landwirte sind in den Verbänden organisiert. Auch die Verbände sind im Prinzip damit konfrontiert, dass ihre Mitglieder sie befragen, sie vielleicht dazu zu einer Haltung fragen. Und da haben wir auch versucht, die Verbände mit individuellen Formaten zu bespielen, auch sie im Prinzip mit der Technik vertraut zu machen, mit den Bauarbeiten, wenn denn SüdLink später gebaut wird. Was heißt denn das? Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Um da entsprechend auch Informationen frühzeitig bereitzustellen. Und wie gesagt, das Ganze flankiert durch ein Online-Angebot, das jederzeit 24/7 verfügbar war, mit dem man auch mit regionalen Hinweisen sozusagen sich in die Planung integrieren konnte, fernab von unserer Verfügbarkeit. Also, sage ich mal, zu normalen Geschäftszeiten konnte man hier wirklich auch Tag und Nacht sich mit den Planungen vertraut machen und auch Hinweise an uns herantragen.
Trotzdem vielleicht nochmal, weil ich mir versuche, diese Treffen so gut wie möglich vorzustellen. Das kann ja dann auch schon mal heikel und auch emotional werden, sicher für die einen oder anderen, wenn sie halt erfahren, durch mein Feld verläuft diese Trasse und vielleicht werde ich in meiner Arbeit eingeschränkt. Und jetzt stelle ich mir eine Landwirtin vor, die sowieso schon unter ökonomischem Druck steht und jetzt erfährt sie, da soll ein Erdkabel verlegt werden. Das ist ja auch wahrscheinlich kein alltäglicher Job für dich und dein Team, sich auf solche Treffen vorzubereiten. Wie seid ihr da rangegangen?
Also bei den Informationsveranstaltungen, da sind wir mit einem kompletten Team vor Ort. Wir hatten auch Kollegen dabei, die einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, ja, die auch, sage ich mal, die Sprache der Landwirte sprechen. Ganz wichtig war uns auch in der Vorbereitung auf diese große Kommunikationsoffensive zu Südlink, also ab Herbst 2016 ging es ja los und dauerte im Prinzip bis, kann man sagen, bis heute dauert es eigentlich an. Kommunikation endet bei dem Projekt nie. Wir haben, bevor wir da groß rausgegangen sind mit den Planungen, uns selber erstmal auch natürlich fit gemacht in der Kommunikation. Ja, wir haben versucht nachzuvollziehen, wie ist denn auch sozusagen diese Trassenkorridorverläufe, wie sind die zustande gekommen? Welche Kriterien führen da dazu, dass man dort und nicht woanders mit einem Korridor zum Liegen kommt? Was bedeutet die Bauphase? Wie tief wird das Kabel gelegt? Welche Technik ist das für ein Kabel? All das sozusagen muss man sich auch fachlich erstmal in Anführungsstrichen drauf schaffen. Ja, das kriegst du als Kommunikationskollege nicht geschenkt, sondern du musst dich mit all diesen Fragen, mit denen du konfrontiert bist, auch vertraut machen. Wir haben dafür auch umfangreiche FAQ-Dokumente entwickelt. Die werden auch fortgeschrieben für die gesamte Dauer des Projektes entlang, wird es immer wieder auch erweitert, aktualisiert, weil die Fragen natürlich immer feingranularer werden und damit auch die Antworten dezidierter. Und das war auch die Aufgabe von uns in der Kommunikation, hier erstmal Sprachfähigkeit herzustellen und natürlich auch ein Stück weit ja eine gewisse Sicherheit auch im Umgang mit den Belangen, die an uns herangetragen werden. Und natürlich ist das so, dass man am Anfang vielleicht auch überrascht ist von den vielen Fragen, die man bekommt. Manche Fragen hat man so vielleicht nicht erwartet, dann haben wir das in unseren Fragenkatalog mit aufgenommen und haben uns versucht, eben fachlich fit zu machen und natürlich auch die emotionalen Befindlichkeiten, die an einen herangetragen werden, versucht auch mit vielleicht Trainings im Vorfeld, ja, wie gehe ich auch mit einer vielleicht etwas aufgeheizteren emotionalen Stimmung vor Ort um, wie kann ich da auch deeskalieren, wie kann ich auch eine Veranstaltung, trotzdem es vielleicht etwas hitziger zugeht, gut auch vor Ort moderieren. Das alles haben wir uns versucht, natürlich im Vorfeld anzueignen. Und das ist auch etwas, was man fortdauernd machen muss.
Nochmal zu diesen Hinweisen, die die breite Bevölkerung, nach meinem Verständnis sind es ja alle Menschen, die potenziell davon betroffen sind, die online sagen können, ich möchte einen Hinweis abgeben, weil ich glaube, hier müsste sich was verändern. Du sprachst von 6.000 Hinweisen und dann 28 Stellen, an denen die Planung nochmal verändert wurde. Trotzdem ist es ja so, dass dann wahrscheinlich viele Hinweise zwar geprüft, aber nicht letztendlich berücksichtigt werden konnten, aus verschiedensten Gründen. Wie gelingt dieser Drahtseilakt, dass man natürlich Transparenz und auch Beteiligungsmöglichkeit kommuniziert und ja auch offen zeigt durch das immer verfügbare WebGIS, aber gleichzeitig auch an vielen Stellen dann sagen muss, hier können wir leider nichts machen?
Die 6.000 Hinweise, die wir allein in diesen 3 Monaten bis zur Einreichung eingesammelt haben, da waren viele Hinweise dabei, die erst für eine spätere Planung relevant sind. Ganz wichtig war auch, wenn uns beispielsweise kommunale Hinweise erreicht haben mit einem Wunsch, den Trassenverlauf anzupassen, aus welchen Gründen auch immer, dass wir natürlich mit dieser Stakeholdergruppe persönlich auch ins Gespräch gekommen sind, ja, uns versucht haben, die Hinweise oder den alternativen Leitungsvorschlag anzuschauen, zu überprüfen, ist das besser als das, was wir erarbeitet haben? Führt das zu einer Verbesserung der Planung oder ist es eher eine Verschlechterung? Aus welchen Gründen auch immer, weil es vielleicht bautechnisch anspruchsvoller ist, weil wir damit andere Konflikte auslösen in der Region. Dann haben wir natürlich auch der Kommune eine Rückmeldung gegeben, aber die haben ja auch im formellen Verfahren noch die Möglichkeit, über die Bundesnetzagentur ihre Hinweise nochmal auf dem formellen Weg an uns heranzutragen. Der Vorteil durch die frühzeitige Einsammlung von Hinweisen war auch für uns natürlich ein Stück weit ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Planungskonflikte haben wir denn in dem Raum und die möglichst vor Beginn des Verfahrens auch auflösen zu können. Das ist uns an vielen Stellen auch gelungen, weil wir dann schneller, sag ich mal, durch die Erörterungstermine gekommen sind und vieles auch im Vorfeld schon abgearbeitet hatten, weil wir die Hinweise ja schon kannten größtenteils. Die Musik liegt natürlich in der Beantwortung. Dazu braucht es auch wieder die Fachkollegen. Das können wir in der Kommunikation nicht alleine. Und natürlich auch ein gewisses Erwartungsmanagement, dass wir nicht alle mit unseren Planungen auch individuell glücklich machen können, sondern es ist eine Summe an Konflikten, die es auszuräumen gilt. Und manche Konflikte muss man ein Stück weit auch in Kauf nehmen, weil sie über den Gesamtverlauf der 700 Kilometer langen Südlink-Leitung vielleicht nicht mehr die Bedeutung haben, aber nur vielleicht in dem kleinen Bereich zum Tragen kommen, aber im großen Leitungsverlauf dann einfach nicht mehr diese Rolle spielen. Das ist ganz schwierig, weil ja immer der Mensch vor Ort oder der Bürger vor Ort meint, hey, aber ich habe damit ein Problem. Mhm. Ja? Und nicht jedes Problem können wir tatsächlich auch lösen, sondern werden es später in der Bauphase dann durch verschiedenste Maßnahmen auch letztlich heilen können.
Kannst du die Art der Hinweise so ein bisschen gruppieren? Also kann man sagen, es gab 3 oder 4 große Arten von Hinweisen, die ihr dann angegangen seid, und vielleicht kannst du auch ein paar typische, konkrete Beispiele von Hinweisen nennen, die man nicht berücksichtigen kann.
Es gibt natürlich immer den ganz großen Bereich derer, die sich natürlich über das Hinweisgebungssystem einfach über die Notwendigkeit des Netzausbaus letztlich auch, sag ich mal, beklagen oder denen in Frage stellen. So von wegen, ich glaube, diese Leitung braucht es nicht. Ich möchte mich eigentlich nicht an der Planung beteiligen, ich möchte euch nur sagen, ich finde das Projekt an sich nicht notwendig. Ja, das ist zum Beispiel eine große Gruppe. Es gibt dann die ganzen verschiedenen Klassifizierungen von Hinweisen, die auf eine verschiedene Schutzgüter abzielen. Ja, das können zum Beispiel Wasserschutzgebiete sein, das können aber auch archäologische Fundstellen sein oder Verdachtsflächen sein, das können Verdachtsflächen auf zum Beispiel Munition sein, was bei einem Erdkabelprojekt natürlich ein Riesenthema ist. Es können Hinweise von Kommunen sein auf neue Baugebiete oder geplante Gewerbegebiete, aber auch weitere erneuerbare Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, die geplant sind, was wir aber in unseren öffentlich verfügbaren Daten nicht sehen konnten. Es können Hinweise sein auf das Vorkommen von bestimmten seltenen Arten, die in Konflikt stehen mit einem Erdkabelprojekt. Also es sind ganz viele Hinweise, die auf verschiedene Schutzgüter abzielen, die wir uns in der Planung ohnehin anschauen müssen. Und es gibt natürlich auch Hinweise von beispielsweise Betroffenen, entweder Bürgerinnen und Bürger oder auch Kommunen, die sagen, ja, bei uns ist schlecht, geh doch mal woanders lang, weil da ist viel besser, dann bin ich vielleicht auch nicht betroffen.
Begleitet ihr denn die Baumaßnahmen an diesen Orten dann auch noch weiterhin kommunikativ? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass viele das dann nicht vergessen haben, sobald der Bau dann tatsächlich beginnt und immer noch sich ärgern, wütend sind, wie auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass man dann ja auch noch mal einen gewissen Aufwand betreiben muss, um das dann zu begleiten.
Jetzt 2026 wird Südlink bereits in allen Bundesländern, allen dieser 6 Bundesländern gebaut. Und wir in der Kommunikation natürlich sind natürlich weiter vor Ort. Bauphase bedeutet ein Stück weit auch eine andere Kommunikation. Man ist ein bisschen reaktiver, weil wir natürlich jetzt, der Bagger rollt und es wird sichtbar, und man hat natürlich auch, wenn man mal ein Haus gebaut hat oder ein Bauvorhaben begleitet hat, Bau läuft natürlich auch manchmal anders, als man es geplant hat. Entweder ist sind die Wetterbedingungen nicht so wie ursprünglich vielleicht angenommen. Ja, man muss dann auch umplanen oder zeitlich die Dinge nach hinten schieben, anders staffeln. Es gibt immer wieder Betroffene, die damit konfrontiert sind, dass sie eben vielleicht nicht heute die Baustelle haben, sondern nächste Woche oder und damit auch vielleicht wieder auch ihre geplante Arbeit anders organisieren müssen. Beispielsweise die Landwirte, die dann eben die in der Nutzungszeit beim Südlinkbau extrem eingeschränkt sind, was ihr eigenes Flurstück betrifft. Und wir haben natürlich auch in der Bauphase die Herausforderung, dass auch Leute betroffen sind durch die Logistik, durch die Bautätigkeiten vor Ort, die selber vom Leitungsverlauf aber nicht betroffen sind, aber natürlich ja von dem Baustellenverkehr, von der Kabellogistik, die entzerrt ist von der Baumaßnahme. Also das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die wir kommunikativ begleiten müssen, und es wird eben laut, dreckig und manchmal ist es auch schlammig. Das verursacht Ärgernisse. Wir haben auch durch die Bauphase natürlich auch vielleicht Umleitungen vor Ort. Also die Verkehrsführung ändert sich. Also alles das, was vielleicht auch gerade in den ländlichen Regionen zu Unmut führt bei der Landbevölkerung, das müssen wir auch kommunikativ gut begleiten, damit man weiß, warum ist das denn so? Was heißt denn das? Was heißt das, wenn wir heute nicht kommen und später kommen? Und wussten vorher noch gar nichts davon, dass wir von der Logistik betroffen sind. Warum ist das jetzt so? All die Themen, die müssen wir auch kommunikativ begleiten, weil sie natürlich den Menschen vor Ort dann auch helfen zu verstehen, warum wir das Ganze machen und warum sie betroffen sind.
Fahrt ihr denn auch so einen Mix, dass ihr je nach Zielgruppe oder auch Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung verschiedene Argumente wählt? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei manchen verfängt vielleicht das Argument, dass der Bau notwendig ist für die Energiewende und weil wir uns politisch gewisse Ziele in Deutschland bezüglich Erneuerbaren gesteckt haben. Das verfängt sicher bei einigen Leuten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bei anderen Leuten nicht so stark verfängt, weil sie grundsätzlich Gegnerinnen und Gegner einer solchen Politik sind und das dann zu zusätzlichem Ärger führt, wenn man versucht, mit der Notwendigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren zu argumentieren.
Es gibt unterschiedlichste Argumente dafür und dagegen und allen Argumenten können wir natürlich entsprechende Argumente entgegenhalten, sage ich jetzt mal. Ja, das Besondere bei den großen Netzausbauvorhaben der Transnet-BW ist, oftmals ist man nur betroffen von der Leitung, hat aber selbst keinen Vorteil von dieser Leitung, weil man nicht am Netzverknüpfungspunkt ist, also da, wo die Leitung endet oder anfängt und damit natürlich auch nicht den Effekt der Leitung spürt. Ja, das ist, sag ich mal, auch ein Stück weit die Besonderheit am Übertragungsnetz, das wir als TransnetBW betreiben. Das sind die großen Stromautobahnen, mit denen du oder ich gar keinen Vertrag hat, sondern wir integrieren die Erneuerbaren in unser Netz und das sind eben auch letztlich Leitungen, die weit entfernt oder erneuerbare Energiequellen, die weit entfernt stehen von meinem persönlichen Wohnort. Ja, also es ist eher etwas, sagen wir mal, wo man die gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit in den Mittelpunkt stellen muss und nicht den persönlichen Nutzen. Der persönliche Nutzen kommt dann, wenn wir uns auf die Stromrechnung anschauen. Der Ausbau des Übertragungsnetzes ist Teil deiner und meiner Stromrechnung. Über die Netzentgelte wird das sozusagen gewälzt. Und die Stromrechnungen, das hat man ja in den letzten 5-6 Jahren sehen können, haben sich auch nach oben entwickelt. Das ist nicht nur ein Thema, weil die Erneuerbaren vielleicht noch nicht so gut ins Netz integriert sind, aber auch da sieht man ja einen deutlichen Zuwachs. Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, 50% Energie im System gehabt, nur durch Erneuerbare in Summe. Aber wir sehen auch, dass der Leitungs- und der Netzausbau noch nicht so Schritt hält mit dem Zubau der Erneuerbaren. Also da haben wir Engpässe, die wir durch verschiedenste Eingriffe ins Netz als Übertragungsbetreiber mit teuren Eingriffen letztlich dann so in den Griff bekommen müssen, dass du und ich, dass wir davon nichts merken. Das Hochfahren und Herunterfahren von Reservekraftwerken, die wir teuer vorhalten müssen und entsprechend da natürlich die Netzentgelte auch steigen. Und wir sehen natürlich auch durch den Ukraine-Konflikt, aber auch gerade durch den Iran-Konflikt auch einen Preisanstieg bei den fossilen Energieträgern, Gas, Erdöl, die auch letztlich zu Buche schlagen und damit die Energiepreise, Strompreise auch in die Höhe treiben. Genau deswegen brauchen wir ja auch den weiteren Zubau der Erneuerbaren, den weiteren Netzausbau, damit wir uns unabhängiger machen von diesen fossilen Energieträgern und ein Stück weit auch resilienter das Stromsystem aufbauen. Aber ja, damit hole ich natürlich Lieschen Müller oder Hans Meyer als Betroffene vor Ort nicht ab.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, gibt es eine goldene Regel für so eine Kommunikation oder gibt es ein bestimmtes Learning, bei dem du sagst, das können wir anders machen? Wie würdest du das Projekt, wenn wir jetzt nochmal in 2016 wären, vielleicht anders angehen?
Das wichtigste Learning ist tatsächlich, für jede Zielgruppe auch die besonderen Formate und die, auf deren besondere Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Also wenn klar ist, es ist ein Erdkabelprojekt, wie bei Südlink, dann ist nun mal die Landwirtschaft mit ihren Belangen eine besondere Zielgruppe, die andere Fragestellungen hat. Ja, die arbeiten mit ihrem Ackerboden, die leben davon, dass sie den Ackerboden bestellen können, dass sie ihre Landwirtschaft sozusagen vor Ort durchführen können und haben dann natürlich auch ganz andere Fragen an uns, die schon dezidiert meistens auf die spätere Bauphase und die spätere Inbetriebnahme abzielen, weil wenn das Südlink gebaut ist und die Kabel im Boden sind, dann wollen sie ja wieder Landwirtschaft betreiben. Also ganz, ganz wichtig ist also, zielgruppenspezifisch im Vorfeld sich Gedanken zu machen. Und ein ganz wichtiges Thema ist wirklich auch in den Regionen vor Ort zu sein. Das haben wir von Anfang an, glaube ich, sehr gut gemacht. Daran wurden wir gemessen, dass wir Ansprechpartner in den Regionen haben, die während der Genehmigungsphase, während der Planungsphase zur Verfügung standen und die jetzt auch in der Bauphase zur Verfügung stehen. Ein großer Vorteil ist dann, wenn das einigermaßen die gleichen Gesichter sind. Das Vertrauen baut sich nicht nach einem Gespräch auf, sondern es sind wahnsinnig viele Gespräche, die ich führen muss, damit die Menschen das Gefühl haben, wir nehmen sie auch ernst und ihre Belange werden auch in die Planungen ein Stück weit mit integriert, sie werden gesehen. Wir müssen natürlich auch Erwartungsmanagement betreiben. Nicht jeder kann sich so erhört fühlen, wie er sich das wünscht. Manche Bedürfnisse müssen wir vielleicht auch enttäuschen und können nicht so berücksichtigt werden, wie sich das jeder auch wünscht. Und man muss auch bereit sein, Kompromisse einzugehen.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken zum Abschluss, es ist ja nach meinem Verständnis so, dass Erdkabel nicht zwangsläufig das jetzt immer das Mittel der Wahl sein muss. Also auch für künftige Netze kann es ja auch sein, dass man sie als Freileitungen plant. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass politisch es gewollt ist, dass künftige Genehmigungsverfahren oder die gesamten Verfahren, über denen wir jetzt auch gesprochen haben, schneller, effizienter und auch kostengünstiger ablaufen, weil wir machen uns nichts vor. Am Ende müssen ja muss der Steuerzahler ja das für das alles auch bezahlen. Das stellt euch doch in der Kommunikation natürlich auch vor gewisse Herausforderungen, weil natürlich sollen auch künftige Projekte gleichermaßen hochwertig kommunikativ begleitet werden. Aber wenn das alles schneller und günstiger gehen soll, kann man denn dann noch so eine wirkliche Beteiligung und Kommunikation aller Bürgerinnen und Bürger gewährleisten?
Ich glaube, man wird nicht umhin kommen, eine intensive Kommunikation und Information in den betroffenen Regionen auch durchzuführen, auch wenn man beschleunigen will. Und dass das möglich ist und das eine das andere nicht ausschließt, das haben wir auch vor 3 Jahren gezeigt, als im Prinzip der Gesetzgeber schon mit der Notfallverordnung die Genehmigungsverfahren gestrafft hat und man im Prinzip beispielsweise mit Vergleich auf SüdLink auch die Bundesfachplanung komplett ausgespart hat und sofort in die Planfeststellung gegangen ist. Was haben wir gemacht? Wir haben bei den damals geplanten neuen Gleichstromverbindungen sofort die ersten Veröffentlichungen von den möglichen Räumen, wo diese neuen Gleichstromverbindungen geplant sind, mitgenommen in die Regionen, haben im Prinzip parallel zu der Veröffentlichung schon kommuniziert, haben parallel geplant. Also man muss die Dinge mehr parallelisieren. In dem Fall ist die Besonderheit, dass die Bundesnetzagentur die ersten Räume entwickelt hat. Also die Übung, die wir bei SüdLink gemacht haben, macht jetzt zukünftig die Genehmigungsbehörde. Und das muss man eben gut begleiten. Ja, und entsprechend auch in die Regionen sofort reingehen und versuchen auch, dort Beteiligungsformate, wo es denn möglich ist, auch zu integrieren. Also es ist möglich. Wir haben gezeigt, dass es geht und man trotzdem auch schnell im Genehmigungsverfahren vorankommen kann. Auch das Thema Freileitung statt Erdkabel ist etwas, das wir als Transnet BW sehr stark auch in die Politik getragen haben. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben vor 3 Jahren die neuen Gleichstromleitungen, die war damals noch als Erdkabel geplant, sehr schnell auch kommuniziert, um in die Planfeststellung zu kommen. Wir haben dann den gesetzlichen Auftrag nicht bekommen, weil das Bundesbedarfsplangesetz nicht verabschiedet wurde vom Bundesgesetzgeber. Das war für uns die Chance, nochmal das Thema Freileitung statt Erdkabel für diese neuen Gleichstromverbindungen in die Politik zu tragen, weil wir der Meinung sind, Freileitung haben erhebliche Vorteile auch gegenüber Erdkabel, was den Betrieb, was die Wartung betrifft, aber natürlich auch in der Bauphase sind wir deutlich schneller. Wir haben natürlich aber auch Vorteile bei dem Erdkabel. In Summe sind aber Erdkabelprojekte schon deutlich teurer und aufwendiger in der Bauphase als Freileitungsprojekte. Insofern, auch da muss man natürlich immer wieder Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Technologien in die Öffentlichkeit tragen. Klar ist, es muss schneller gehen. Der Netzausbau muss schneller Schritt halten mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch mit Blick auf das, was wir gerade in der Weltwirtschaft, auch bei uns in Deutschland natürlich die Auswirkungen der Energiekrise gerade sehen, zeigt es nochmal mehr, dass wir hier einfach auch ein Stück weit schneller werden müssen. Wir dürfen die Menschen aber trotzdem nicht überfahren. Denn sie sind diejenigen, die mit unserer Infrastruktur, sei es Kabel oder Freileitung, leben müssen. Sie sehen das in ihrer Landschaft. Wir greifen in die Landschaft ein. Insofern gehört es auch einfach aus meiner Sicht zum guten Ton, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, wie wir möglichst in einem guten Kompromiss eine neue Leitung, sei es eine Freileitung oder ein Erdkabel, in ihre Landschaft, in ihre Heimat vor Ort integrieren können. Dann tun wir uns auch leichter, wenn wir zuhören, wenn wir die regionalen Belange in unsere Planungen integrieren, um später die Leitung auch betreiben zu können. Denn wir sind dann auch Nachbarn, ja, wir betreiben unsere Leitung, wir werden immer wieder auch Wartungs- und Instandhaltungszyklen haben. Wenn man das in einem gemeinsamen, manchmal auch schwierigen Gesprächen auf den Weg bringt, dann tut man sich auch in der Zukunft leichter. Und ich glaube, das ist auch im Interesse der Menschen vor Ort und ist auch im Interesse der Transnet BW. Und das wird auch sich zukünftig nicht ändern, auch wenn die Dinge schneller gehen werden und sie müssen auch schneller werden.
Ich glaube, wir haben gelernt, so eine Trasse ist nicht einfach nur ein Strich auf einer Planungslandkarte, sondern bedeutet Veränderung oder zumindest auch Einfluss bei sehr, sehr vielen Menschen, die entlang der Trasse wohnen, gerade wenn jetzt wie aktuell in 6 Bundesländern der Bundesrepublik gebaut wird. Das war eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich fand. Wir haben, glaube ich, einiges gelernt zum Thema Akzeptanzkommunikation, wie man ein solches Projekt begleiten kann mit allem, was dazugehört. Sei es ein Programm, bei dem sich Leute 24/7 darüber informieren können, wo die Trasse verlaufen soll, als auch ein Abend in einem lokalen Gasthaus. Ich habe gesprochen mit Saskia Albrecht, Abteilungsleiterin Projektkommunikation bei der Transnet BW, damit verantwortlich für die Kommunikation rund um die Südlink-Trasse. Liebe Saskia, vielen lieben Dank für deine Eindrücke.
Danke dir.
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder im Kommunikationscafé dabei. Dankeschön.
Danke, Henrik. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.